Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte. Ich habe als Kind, ich glaube mit 8 Jahren, habe ich angefangen, Trompete gelernt. Da geht ein Gruß an meine Eltern raus, die das ausgehalten haben über viele Jahre und mich auch motiviert haben, weiter zu üben. Vielleicht guckt ihr ja zu. Und mit der Trompetenlernerei kam meine Begeisterung für einen großen Komponisten. Das wissen die einen oder anderen auch. Ich höre sehr gerne neben Beethoven auch Johann Sebastian Bach. Der lebte ein paar Jahrzehnte früher. Und ich weiß nicht, warum da die Begeisterung für diese Barockmusik so präsent ist. Wahrscheinlich hängt es tatsächlich auch daran, dass ich Trompete gelernt habe. Denn die Trompete, die spielt in den Stücken von Johann Sebastian Bach eine relativ präsente und prominente Rolle. Viele Stücke im Bach-Werke-Verzeichnis fangen mit Trompeten-Fanfaren an. Damals sahen die Trompeten ein wenig anders aus, die waren relativ lang, hatten nur eine Spielhilfe wie so ein Flötenloch, die hatten noch keine Ventile, so wie man heute Trompeten kennt. Das lag daran, dass man nur Naturton reinspielen konnte und die fangen erst ab dem hohen C an. Deshalb klingt das auch immer sehr schön und sehr hoch, sehr hell. Ich finde dieses Instrument ganz, ganz toll und ein Stück habe ich euch mitgebracht, das passend ist zum heutigen Predigttext. Und wir hören mal für 30 Sekunden hinein. Einmal Ton ab. Ja, ich könnte das jetzt noch den ganzen Gottesdienst hören. Das ist für mich immer der Moment, da stellen sich bei mir so die Armhaare auf. Das ist einfach, das ist für mich wirkliche Musik in meinen Ohren. Das ist das Stück Magnificat. Das ist 1723 wahrscheinlich entstanden und besingt die Empfängnis zum einen der Maria und zum anderen natürlich das Loblied, was sie dann anstimmt. Und die Textgrundlage für dieses Magnificat, die findet sich im Lukasevangelium im Kapitel 1 ab Vers 46. Warum heißt das Magnificat? Naja, das ist die lateinische Version des Bibeltextes. Die heißt Magnificat Anima Meo Dominum, meine Seele lobe den Herrn. Also Magnificat heißt einfach, meine Seele lobt, meine Seele lobt. Daher kommt der Name Magnificat, daher kommt auch der Titel für dieses Lied. Wenn man das Magnificat ist ein allgemeiner Ausdruck, ein allgemeiner feststehender Ausdruck in der Bibel und das ist das der Lobgesang der Maria. Und den lese ich uns jetzt als Predigttext. Maria lobt Gott. Da sagte Maria, ich lobe den Herrn aus tiefstem Herzen. Alles in mir jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er wendet sich mir zu, obwohl ich nur eine unbedeutende Dienerin bin. Von jetzt an werden mich alle Generationen glückselig preisen. Denn Gott, der mächtig ist, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig. Er ist barmherzig zu denen, die ihm Ehre erweisen. Von Generation zu Generation. Er hebt seinen starken Arm und fegt die Überheblichen hinweg. Er stürzt die Machthaber vom Thron und hebt die Unbedeutenden empor. Er füllt den Hungernden die Hände mit guten Gaben und schickt die Reichen mit leeren Händen fort. Er kommt seinem Diener Israel zur Hilfe und erinnert sich an seine Barmherzigkeit. So hat er es unseren Vorfahren versprochen, Abraham und seinen Nachkommen für alle Zeit. Maria blieb etwa 3 Monate bei Elisabeth, dann kehrte sie nach Hause zurück. Das ist der Lobgesang der Maria. Ach ja, genau, ich bitte einmal die Fenster aufzumachen. Das haben wir doch tatsächlich vergessen. Mir wird auch schon so warm. Genau. Das wollten wir ja immer machen, nicht wahr? Dann können die einfach automatisch wieder zugehen. So nach 2 Minuten. Genau. Das also ist der Lobgesang von der Maria. Und während ich mir diesen Text so durchlas, habe ich versucht, mich in die Situation von Maria hineinzuversetzen. Das ist zugegebenermaßen nicht ganz so einfach, denn A, bin ich wahrscheinlich deutlich älter als Maria zu der damaligen Zeit. B, bin ich ein Mann und weiß überhaupt nicht, was eine Schwangerschaft bedeutet. C, habe ich überhaupt gar keine Vorstellung von der Maria, was die wohl so durchgemacht hat. Aber was hat die Maria durchgemacht und was lässt sie eigentlich dann so jubeln? Warum kann sie so ein jubelndes Gedicht, ein Lied, einen Text von ihren Lippen geben? Was ist ihre persönliche Situation? Maria bekommt ein paar Tage, bevor sie dieses Lied anstimmt, eine Nachricht von Gabriel. Das ist der Engel, der Elisabeth, der Verwandten von Maria, auch schon gesagt hat, dass sie schwanger werden wird. So der Schwangerschaftsengel, hat man den Eindruck, ne? Und jetzt kommt er zu Maria und sagt, Maria, du wirst schwanger werden. Du wirst einen Sohn gebären und den sollst du Jesus nennen. Und Maria ist schon ein wenig vom Blitz getroffen und fragt sich sofort, wie soll das denn funktionieren? Ich habe doch noch nie mit einem Mann geschlafen. Was löst das persönlich in einem jungen Mädchen aus? Also wir haben gerade von Anne schon gehört, dass die Nachricht der Schwangerschaft schon auch irgendwie ja was Besonderes war und dass es eine adäquate Reaktion darauf etwas schwer fällt manchmal, ne? Aber was macht das mit einem 14-jährigen Mädchen? Was macht das mit einem Mädchen, die einen Verlobten hat? Und dem darf sie dann sagen, hey Josef, ich hätte da mal eine Nachricht für dich. Ich bin schwanger, aber nicht von dir, sondern von Gott. Versucht euch das mal vorzustellen. Vielleicht gerade auch ihr Frauen, versucht euch vorzustellen, ihr geht zu eurem zukünftigen Mann, ihr seid noch nicht verheiratet. Und ihr habt sogar gewartet mit dem Sex. Und dann sagt ihr, hey du, ich bin schwanger, aber nicht von dir, sondern von Gott. Jetzt, ihr Männer, überlegt mal, was das mit euch macht. Ich meine, die Menschen damals haben vielleicht etwas mehr an Wunder geglaubt als wir heute. Das mag ja sein. Aber selbst wenn man ein paar Prozente mehr an Wunder glaubt, ist doch diese Story schon relativ abstrus. Und ich könnte mir vorstellen, und so berichtet es uns ja auch später die Bibel, dass das für den Josef durchaus nicht so eine einfache Botschaft war. Meine Frau ist schwanger, juhu. Ich habe da nur leider keinen Anteil dran. Was macht das mit dem Herzen? Nicht, vielleicht hat die Maria auch geahnt, ich muss da gar nicht groß anfangen zu reden und zu überzeugen. Der glaubt mir das sowieso nicht. Es glaubt mir sowieso die ganze Story keiner. 14 Jahre, 15. Meine Güte, selbst wenn es 16 Jahre wäre, es war auf jeden Fall unter 20. Mädchen waren damals irgendwo in diesem Alter verlobt und dann auch verheiratet. Keine große Absicherung. Heute sagt man ja immer schön warten bis nach dem Studium und so weiter und so fort mit dem Heiraten, damit man dann auch ein bisschen Geld hat. Ja, nichts Absicherung. Einfach schwanger aus dem Nichts heraus. Über die politische Situation des Landes sage ich heute nichts mehr. Da könnt ihr euch die Predigten der letzten Wochen anhören. Da haben wir genug drüber gehört, dass die Situation im Land auch schwierig war mit der Besatzungsmacht der Römer. Da hat das ganze Volk auch gelitten. Was also um alles in der Welt lässt die Maria so ein Jubellied anstimmen? Das ist rein menschlich betrachtet nicht möglich. Logisch gesehen macht das keinen Sinn. Aus meiner bescheidenen Perspektive. Ich weiß nicht, wem euch zum Jubeln zumute wäre. Ich glaube, wir müssen tiefer bohren,
genauer hineinschauen, was Sache ist. Was ist denn sozusagen die Vorbemerkung, Punkt 0, sozusagen in der Facharbeit, ne? Was ist denn die Vorbemerkung zu dem Loblied der Maria? Ich lese Vers 39 bis 45. Bald danach machte sich Maria, also bald nach der Begegnung mit dem Gabriel, der ihr sagt, du wirst schwanger werden, bald danach machte sich Maria auf den Weg. So schnell sie konnte, wanderte sie zu einer Stadt im Bergland von Judäa. Dort ging sie in das Haus von Zacharias und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß von Maria hörte, sprang das Kind vor Freude in ihrem Bauch. Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme: Gesegnet bist du unter allen Frauen und gesegnet ist das Kind in deinem Bauch. Ah, wir kommen der Sache etwas näher. Es ist kein logisches Argument, keine logische Abfolge von irgendwelchen Argumenten, die Maria zum Singen bringt, sondern die ganze Situation ist erfüllt vom Heiligen Geist. Es ist der Heilige Geist, der die Erkenntnis schenkt. Es ist der Heilige Geist, der den Vorhang auftut, sodass die beiden Frauen die Herrlichkeit Gottes wahrnehmen können. Und das ist etwas, was uns in der Bibel immer wieder begegnet. Eine meiner Lieblingsgeschichten dazu ist im Alten Testament. Der Prophet Elisa ist da unterwegs mit einem seiner Diener und sie stehen in einer belagerten Stadt. Die Stadt ist von einem großen Heer belagert und droht eingenommen zu werden. Und der Diener vom Elisa, von diesem Propheten, hat gewaltige Angst und fragt sich, wo soll das denn jetzt hinführen? Wir werden überrannt werden, wir werden vernichtet werden, es ist gar keine andere Möglichkeit. Elisa, wie kannst du so ruhig bleiben? Auch da wieder, ne? Der Elisa ist relativ entspannt, der ist tiefenentspannt. Und man fragt sich, warum ist der so tiefenentspannt in der Geschichte? Weiß der mehr? Hat der eine andere Erkenntnis? Ja, er hat sie. Er hat sie und er sagt das auch seinem Diener, indem er betet. 2. Könige 6, Vers 17, da betete Elisa und sprach: Herr, öffne seine Augen, damit er es sieht. Da öffnete der Herr die Augen des Dieners und er konnte es sehen. Der Berg, auf dem Elisa stand, war von Pferden und Wagen aus Feuer umgeben. Auch hier ist es Gott, der den Vorhang in die unsichtbare Welt öffnet und etwas zeigt, was man offensichtlich mit bloßer Logik nicht erkennen kann. Eine weitere Geschichte im Neuen Testament, da als Jesus schon 30 Jahre oder 31 ist, da zieht er mit seinen Jüngern durch die Gegend und in einer ruhigen Minute in der Gegend von Caesarea in Philippi, da fragt er seine Jünger, für wen ihn die Leute eigentlich halten. Und da antworten die Jünger, nachdem sie wahrscheinlich ein bisschen recherchiert haben bei den Leuten und ein bisschen ins Volk hineingehört haben, naja, manche halten dich für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere meinen, dass du Jeremia oder einer der anderen Propheten bist. Man kann Jesus erkennen. Das tun viele Religionen auch sehr präzise und sehr gut. Sie sehen ihn als Propheten an. Man sieht ihn als guten Mann an, nach dessen Werten es sich lohnt zu leben. Als historisch wichtige Persönlichkeit. Kaum einer zweifelt an der tatsächlichen Wirklichkeit von Jesus. Die ist historisch relativ gesichert. Aber da fehlt was. Nämlich Folgendes, und da fragte er sie, und für wen haltet ihr mich? Und da antwortet Simon Petrus, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und da sagt Jesus zu ihm, glückselig bist du, Simon, Sohn des Johannes. Diese Erkenntnis hast du nicht aus dir selbst, sondern von meinem Vater im Himmel. Also wer ist dafür verantwortlich, dass wir diese Erkenntnis Gottes haben? Gott selbst. Bei aller Logik, und ich liebe es zu argumentieren, es macht durchaus auch logisch Sinn, an Jesus zu glauben. Das wisst ihr, dass ich davon tief von überzeugt bin und dass wir uns diese Argumente immer wieder auch anschauen sollten. Aber die schlussendliche Erkenntnis, dass Jesus der Sohn Gottes ist, und nicht nur die Erkenntnis, sondern dass ich das auch akzeptiere und ihn für mein Leben annehme, das ist Wirken Gottes. Das ist das, was Gott tut am Menschen. Weißt du nicht, Römer 2, Vers 4, dass dich Gottes Güte zur Umkehr leitet? Also die Situation, in der Maria damals ist, ist eine Erkenntnissituation, die sich speist aus der Begegnung mit dem Heiligen Geist. Und aus dieser Begegnung heraus fängt sie an, ein prophetisches Lied zu singen. Ein Lied, das ja mit der Realität de facto nichts zu tun hat. Das Lied, was sie singt, die Verse, die wir gelesen haben, haben mit der damaligen Realität nichts zu tun. Sie erlebt nicht, dass sein starker Arm, der starke Arm Gottes, den Überheblichen hinwegfegt. Sie erlebt nicht, dass die Machthaber vom Thron gestoßen werden. Sie erlebt nicht, dass die Hungernden mit vollen Händen gehen und die Reichen mit leeren Händen. Das alles erlebt sie de facto nicht. Und trotzdem singt sie davon im Glauben, dass das einmal Realität werden wird. Und dieser Glaube, dass das mal Realität werden wird, der schlägt sich dann in ihrem Leben nieder und fängt es an, dort im Kleinen zu verändern und selber zu einem Hoffnungsboten zu werden. Aber es ist ein prophetisches Lied, was in alle Zukunft weist. Ja, gut soweit. Das heißt, wenn solche Lieder und solche Erkenntnisse von Gott abhängen, dann bleibt mir ja nichts anderes übrig, als mich in meinen Schaukelstuhl zu setzen und zu warten, dass der Himmel sich auftut und der Herr endlich zu mir spricht. Denn es bleibt mir ja gar nichts anderes übrig. Das scheint mir ja erstmal eine relativ passive Geschichte. Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr leitet? Was also kann ich schon dafür tun? Nichts. Ich kann mal Hallo Gott sagen, bist du wirklich da? Oh, wahrscheinlich nicht. Also warten wir einfach mal darauf, dass der Himmel sich auftut, so wie bei Maria auch. Heißt es das? Ist das alles? Und wenn mir Gott diese Erkenntnis verwehrt, tja, dann gibt's ihn entweder nicht, oder er mag mich nicht, er ist sauer auf mich, oder ich bin zu doof, hab verstopfte Ohren, oder was weiß ich. Ist das alles? Naja, wir müssen schon festhalten, dass tatsächlich Erkenntnis Gottes erstmal sein Werk ist. Da würde ich auch gar nicht etwas rütteln. Und dennoch ist es ja, wenn wir in die Bibel hineinschauen, spannend, dass es so schwarz-weiß ja gar nicht ist und auch bei Maria interessanterweise überhaupt nicht ist. Es ist ja gar nicht so, dass ich sagen kann, ich kann nur Gott loben, wenn ich die Erkenntnis gehabt habe und ich habe sie halt nicht gehabt, dann kann ich halt nichts tun. Gucken wir nochmal hinein. Mir fallen da drei Punkte auf, die Maria schon irgendwie tut. Ich würde es nennen die Bodenbereitung. Dass da was drauffällt, ist tatsächlich, das liegt nicht in meiner Macht, dass Gott mir begegnet. Ich kann das nicht machen. Ich kann eine Gottesbegegnung nicht machen, von mir aus erzwingen. Ja? Wenn ich das könnte, wäre es nicht Gott. Gott ist auch immer irgendwie ungreifbar, unverfügbar. Aber ich kann zumindest den Boden dafür schön auflockern und vorbereiten, dass wenn denn da eine Erkenntnis kommt, dass da auch ordentlich was wachsen kann. Und diese Bodenbereitung, die würde ich gerne mit euch mal anschauen. Und da fallen mir bei Maria zwei Sachen auf und eine dritte in Klammern, die nicht im Text steht, aber die kurz danach kommt. Das erste hat damit zu tun. Also, das sind jetzt nicht Marias Schuhe, sondern das sind meine Schuhe. Ich will sagen, die Maria macht sich auf den Weg. Als Maria die Gotteserkenntnis gehabt hat, die erste, als Gabriel zu ihr kam, hat sie sich ihre Schuhe angezogen und ist auf die Reise gegangen. Und sie ist ganz schön weit gewandert. Wenn wir hineinschauen, Maria bekommt die Nachricht aus in dem Ort Nazareth. Und sie geht dann ins judäische Bergland zu Elisabeth. Der Mann von Elisabeth war Priester in Jerusalem. So weit weg werden sie nicht gewohnt haben von Jerusalem. Und wenn man mal Nazareth und Jerusalem bei Google Maps eingibt, die Distanz, und dann auf Fußgänger klickt, dann kommt da 29 Stunden raus. 29 Stunden Fußmarsch, okay? 29 Stunden, man kann pro Tag vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang, kann man vielleicht so zwischen 8 und 10 Stunden laufen. Das heißt, da steht ja im Bibeltext, sie läuft zügig, 3 Tage. Nur nicht mit solchen tollen Schuhen, sondern mit Sandalen. Sie macht sich auf den Weg. Nun ist, wir müssen uns das auch so vorstellen, ne, sie geht da durch die Wüste, durch Einöde. Ohne Handy, ohne Radio, ohne Fernseher, ohne irgendwelche elektronischen Hilfsmittel. Sie geht durch die Wüste alleine, da ist Josef nicht dabei. Es ist ihr Weg, ihr ganz persönlicher Weg, den die Maria da läuft. Alleine, in der Wüste. Auch hier versuche ich mich wieder hineinzuversetzen in die Maria, in die Situation. Es wird still gewesen sein. Unfassbar still. Es wird einsam gewesen sein. Sehr einsam. Es wird die komplette Entschleunigung gewesen sein. Ganz auf sich alleine. Was macht man da? Was macht man da, wenn man 3 Tage, jeden Tag 10 Stunden und die Nacht alleine ist? Keine Stimmen, keine Musik, kein Licht in der Nacht. Selbst wenn ich jetzt 1/2 Minute nicht reden würde, haben wir immer noch Lärm. Von den Scheinwerfern. Wir hören immer irgendwas. In der Wüste hörst du nichts. Was machst du da? Du wirst wahrscheinlich anfangen zu sinnieren, nachzudenken über dich und dein Leben. Sie wird das anfangen zu bewegen, was sie mit Gott erlebt hat. Wie sieht dein Weg und deine Wanderschaft mit Gott aus? Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann stellen wir fest, dass Menschen bei Gottes Begegnungen in der Regel anfangen zu wandern. Spannend, ne? Die fangen immer an zu wandern. Abraham fängt an zu wandern, als er die Begegnung mit Gott hat. Elia wandert, als er die Begegnung auf dem Karmel mit Gott hat. Jesus wandert in die Wüste 40 Tage und hat dort eine Begegnung mit Gott und seinem Gegenspieler. Paulus wandert, nachdem er sich bekehrt hat, in die Wüste. Die Hirten, gut, das war jetzt keine weite Wanderung in Bethlehem, aber auch die machen sich auf den Weg. Gottes Begegnung in der Bibel hat ganz oft mit Wanderschaft zu tun und vor allem ganz oft mit einsamer Wanderschaft. Die Wüstenväter, also die ersten Kirchenväter und so, die sind auch in die Wüste gegangen zum Wandern, in die Einsamkeit. Wann machst du dich auf den Weg zum Wandern? Und ich meine das nicht in einer Bildsprache. Ich meine das gar nicht gerade als, wie sieht denn dein Weg zu Gott aus, so metaphorisch betrachtet, sondern hast du dich schon mal auf die Wanderschaft gemacht? In die Einkehr, ins Pilgern, mal 3 Tage ganz raus aus deinem Alltag? Ich weiß noch, dass uns das als Hauptamtliche angedient worden ist an meiner 2. Stelle. Da kamen doch meine Kollegen auf die verwegene Idee, wir könnten mal Einkehrtage machen, so Schweigetage. Es war alles in mir, hat sich dagegen gewehrt. Ich rede gerne, ich bin gerne unter Menschen, ich kommuniziere gerne. Ich habe gesagt, das kann ich nicht, das will ich nicht. Das ist auch völliger Zeitverschwendung, das geht nicht. Als wir dann da in Baden-Württemberg im Betberg waren, ein evangelisches Kloster geführt von einem lieben Zeller Bruder, da habe ich das erste Mal Kontakt gehabt mit Schweigen, mit Einkehr. Und das hat was in meinem Herzen ausgelöst. Ich fand das im Nachhinein betrachtet eine sehr, sehr bereichernde Erfahrung. Wir haben das dann später als EC-Referenten hier im niedersächsischen EC auch mal gemacht. Und die ersten Stunden fallen extrem schwer. Aber dann passiert was in mir drin und ich fange an, über mein Leben mit Gott nachzudenken und nachzusinnen. Wir sind ja kurz vor den guten Vorsätzen für das nächste Jahr, ne? Dauert nicht mehr lange, habt ihr euch vielleicht schon mal Gedanken drüber gemacht, ja? Vielleicht ist es ein Vorsatz zu sagen, wo gehe ich mal auf Wanderschaft? Ich gebe zu, 3 Tage ist hart und lang. Aber vielleicht ist es am Anfang ein halber Tag. Wo nimmst du dir vor, mal einen halben Tag auf Wanderschaft zu gehen? In die Einsamkeit mit dir und Gott. Es könnte sein, dass Gottes Begegnung durchaus damit auch zusammenhängt, dass ich laufe, dass ich mich auf den Weg mache. Es ist so spannend. Gottes Begegnung hat immer etwas damit zu tun, dann auch im metaphorischen Sinne, dass ich mich auf den Weg mache. Christsein hat eigentlich in der Regel nichts mit Stillstand zu tun, sondern immer mit Bewegung. Kommt und folgt mir nach. Jesus Nachfolge hat was mit Wanderschaft zu tun. In dem Moment, wo du im Ohrsessel sitzt, und wartest, dass irgendwas passiert, könnte es sein, dass nichts passiert. Und die Wanderschaft geht witzigerweise bis ins hohe Alter. Mose war 80, als er berufen worden ist, das Volk Israel aus der Wüste zu führen. Ich glaube, die Wanderschaft hört nie auf. Setz dich nicht zur Ruhe. Das heißt nicht, dass du Luftsprünge machen musst, aber beweglich, innerlich und äußerlich zu bleiben. Ich glaube, solange es geht, ist das gut. Solange es geht. Ne? Irgendwann geht es vielleicht auch nicht mehr. Ein zweites, was Maria macht, ist vorbereitend, lesen wir das in Vers 55, so ein bisschen versteckt. So hat er es unseren Vorfahren versprochen, Abraham und seinen Nachkommen für alle Zeit. Woher weiß sie, dass Gott es versprochen hat, Abraham und seinen Nachkommen? Woher weiß sie das? Das sind so banale Theologenfragen, ne? Die sind so einfach zu beantworten. Und man kommt aufgrund der Einfachheit immer nicht darauf, ja? Weil sie die Schriften des Alten Testaments kennt. Daher weiß sie es. Woher weiß man es, dass Abraham es seinen Nachkommen versprochen hat? Woher? Weil man darin gelesen hat, weil man es gehört hat. Das ist so banal. Wir haben hier eine Menge Gottesoffenbarung drin, Zeugnis darüber, wie Gott sich Menschen offenbart hat. Und die Maria weiß, dass Gott sich dem Abraham offenbart hat und das weitergegeben worden ist. Ich glaube, dass wir darin viel zu wenig lesen, dass wir uns wahrscheinlich zu wenig auskennen. Ich habe hier aber, das ist immer der allgemeine Appell ans Bibellesen, ne, kann nie genug sein. Ja, ich möchte es etwas. Ich habe mir überlegt, wie kriegen wir das noch mal ein bisschen mehr gegriffen? Weil ich appelliere in jeder dritten Predigt dazu, Bibel zu lesen. Das ist vor allem ein Appell an mich selbst, ja. Und wenn ihr davon was mitnehmen könnt, ist das super. Aber ich will da drin lesen. Aber das stellt mich nicht zufrieden. Also habe ich mir überlegt, was hat unsere Gemeinde für einen Vorteil? Was für einen Benefit hat diese Gemeinde? Der Benefit dieser Gemeinde ist, dass sie eine Multigenerationengemeinde ist. Das ist Auftrag. Das ist auch manchmal eine Herausforderung, weil wir sind nun mal eine Gemeinde mit einer Generation von 0 bis 92 ungefähr, ja. Das ist ganz schön viel. Und gesellschaftsmäßig gesehen ist das nicht so leicht, mit so vielen verschiedenen Altersgruppen unterwegs zu sein. Ich sage, das ist ein Schatz. Das ist ein riesengroßer Schatz. Und das ist jetzt ein Wort an alle Menschen, die über 65 sind. Das ist ein Wort für alle Menschen, dass ich jetzt sage, die über 65 sind. Bitte, 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 lasst uns teilhaben an eurer Bibelerkenntnis. Lasst uns junge Menschen teilhaben an eurer Bibelerkenntnis. Ich kann noch so viel Theologie studiert haben. Ich werde an eure Erkenntnis, die ihr über 65 seid, nicht herankommen, weil euer Glaubensleben ganz oft in der Regel länger währt, als ich auf der Welt bin. Es sind hier Menschen, ich weiß es von unserer Chronik, es sind hier Menschen in der Gemeinde, die sind zum Glauben gekommen, da ist mein Vater geboren. Da sind diese Menschen zum Glauben gekommen. Bei aller Theologie und Bibelforschung, die ich immer wieder mache, aber an eure Erkenntnis komme ich nicht ran. Weil ihr einfach schon länger mit Gott unterwegs seid. Seid uns jungen Menschen bitte geistliche Väter und Mütter. Seid es. Es ist ein Auftrag. Dafür muss ich nicht mehr irgendwie auf hohe Leitern steigen im Saal. Das muss man nicht mehr machen. Das ist de facto so. Aber man kann uns einladen. Man kann uns einladen und uns erzählen, wie war denn das, als Gott mir da, dort und in der Bibel überhaupt begegnet ist. Was sind eure wichtigen Stellen in der Bibel? Was hat euch Mut gemacht? Was hat euch bewegt? Bitte lasst uns teilhaben. Dann können wir diesen Schatz der Mehrgenerationengemeinde wirklich heben. Das ist ein Auftrag an alle, die über 65 sind. Bitte, bitte, bitte. Das ist, was Maria nämlich macht. Sie kennt sich in der Schrift aus. Was macht sie als Drittes? Das ist die Klammer. Dafür müssen wir in die Weihnachtsgeschichte hineinschauen. Sie bewegt die Herzen, die Worte der Hirten im Herzen. Als die Hirten kommen und Jesus anbeten, da heißt es dann in Lukas 2, Vers 19, wir werden es nächste Woche hören, aber Maria merkte sich alle ihre Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Sie merkte sich ihre Worte. Merken, schreibt es euch auf, was ihr mit Gott erlebt. Ich führe kein explizites Tagebuch, aber ich führe so ein Schreibheft. Und ich brauche jedes Jahr ungefähr diese Dicke an Schreibheft. Das sind deutlich über 100 Seiten und die schreibe ich voll. Manchmal sind nur To-Do-Listen drin, manchmal sind da Andachten drin, manchmal sind da Predigten von mir drin, die ich dort anfange zu schreiben. Da sind auch Gotteserfahrungen drin und ich habe auch schon Gebetstagebücher geführt. Schreibt euch eure Dinge, die ihr mit Gott erlebt, auf, damit ihr sie weitergeben könnt. Setzt euch Denkmäler. Ja, zieht das Wort auseinander, dann wisst ihr Bescheid. Denkmal dran, ein Knoten im Taschentuch, ein Stein im Garten, eine aufgeschriebene Seite. Es ist ein Denkmal daran, was Gott in deinem Leben getan hat. Merkmal, auch sowas, ne? Ein Merkmal. Merkmal auf. Merke dir doch mal, was Gott in deinem Leben und in dem Leben deiner Väter und Großmütter und Urgroßmütter getan hat. Merke auf. Merke es dir, schreibe es auf, notiere es dir, damit du es weitergeben kannst, damit Menschen einen Weg zu Gott finden. Das waren jetzt alles drei Sachen, die einen Weg zu Gott beschreiben. Immer natürlich mit dem Hintergedanken, es ist Gott, der Erkenntnis schenkt. Aber ich habe durchaus eine Möglichkeit, mich auf den Weg zu machen. Deshalb heißt die Predigt heute auch dein Weg zu Gott. Dein Weg zu Gott. Und das Geheimnis an der ganzen Geschichte ist, in dem Moment, wo du anfängst, deinen Weg zu Gott zu gestalten, gestaltet Gott auf einmal einen Weg für andere mit. Durch dich, durch deinen Weg zu Gott werden andere Menschen auch ermutigt, einen Weg zu Gott zu finden, zu gehen, zu beschreiten. Denn es geht nie nur um dich, sondern es geht Gott immer um alle Menschen. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und da steht nicht, so sehr hat Gott nur den Jens geliebt, sondern er hat die ganze Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Und da, wo wir uns auf den Weg machen, werden in der Regel andere Menschen auch ermutigt, sich auf den Weg zu machen. So einfach. Fassen wir nochmal kurz zusammen. Fassen wir die vier Adventssonntage zusammen. Es ist für mich, Advent ist für mich immer ein Wunder, weil Gott ganz oft Themen und Texte zusammenfügt und auf einmal etwas entsteht, wo ich im Nachhinein drauf blicke und sage, boah Gott, was bist du für einen Weg in meinem Herzen mit mir in den letzten vier Wochen gegangen? Wir haben in der ersten Predigt, am ersten Advent darüber nachgedacht, dein König kommt zu dir. Wir haben ganz groß festgehalten, es ist Gott, der sich auf den Weg macht. In der zweiten Predigt hat Rainer Kolb uns die Zukunftsperspektive sehr deutlich und sehr klar aufgezeigt, dass wir unseren Blick auf Jesus heben sollen. Er ist das Ziel unserer ganzen Reise. In der dritten Predigt haben wir darüber nachgedacht, was es heißt, macht den Weg frei, und haben nochmal festgehalten, dass Gott ja eigentlich den Weg frei macht, wir aber auch mit daran teilhaben dürfen, unseren Weg auch frei zu machen. Und jetzt in der vierten Predigt, am letzten Adventssonntag, haben wir darüber nachgedacht, dass wir uns durchaus auf den Weg zu Gott machen können und dass er auf dem Weg in und an uns wirkt. Und so bereitet uns Gott vor auf Heiligabend, auf Weihnachten, dass wir an seiner Krippe stehen können, dass wir anbetend vor ihm stehen können und darüber uns wundern und staunen können, dass so ein Baby diese ganze Welt verändert hat. Und so verschränken sich Gottes Weg auf diese Welt mit meinem Weg zu Gott auf wundersame Art und Weise und auf unauflösbare Art und Weise miteinander und ineinander. Und was könnten wir als Antwort besser darauf geben, als das, was Maria gemacht hat? Nämlich Lobpreis bringen, Gott Lobpreis bringen dafür, was er an uns, in uns, an dieser Welt getan hat. Und das wollen wir nun miteinander tun mit zwei Liedern, die wir gemeinsam singen. Und ich sage bewusst keinen Amen, weil das geht direkt weiter in den Lobpreis.